aber der hat sogar einen Engel. Ja, man könnte ihr von euren meisten Namen nicht sagen, nicht? Der heißt schon Gabriel von euch. Und, ja. Aber Michael ist immerhin schon was Besonderes und dieser Engel tritt ja noch gut in Erscheinung. Ich habe mir natürlich alles durchgelesen, was in der Bibel steht über Michael und so. Und der wird mal für das Volk Israel streiten und kämpfen. Das ist der Kämpfer für die Sache Gottes, nicht? Also das ist ja, finde ich toll mit dem Namen, nicht? Also so, diese Bedeutung. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das damals auch bewusst ausgewählt haben. Und sonst, der Name heißt ja, wer ist wie Gott? Nicht? Und das heißt eigentlich so, wer ist Gott gleich? Das bedeutet so eine rhetorische Frage. Niemand ist wie Gott, nicht? Also ein guter Name, oder? So, finde ich. Ja. Weil manche andere heißen von euch Siegfried oder so, nicht? Oder, ja. Und ja, also, meine, das ist dann auch schöne Namen, aber halt ziemlich heidnisch, ne? Ja. Ich meine, es ist ein germanischer Name, also ist ja nicht schlimm. Die Germanen sind ja auch nette Leute. Genau, richtig, eben. Erst Sieg und dann Fried, ne? Ja. Ja, ich meine, mein Großvater, der in der Zeit geboren worden ist, heißt Adolf, ne? Ja. Ja. Ja, genau, der Rousseau, ne? Frieden allein durch Jesus Christus oder sowas, ne? Ja, wir haben einen Schüler hier, der hieß so, Frieden allein durch Jesus Christus. Und zwar, der ist in Südafrika geboren und da konnte man das so machen, darf man solche Namen geben und in dem Ausweis steht tatsächlich auch, aber gesehen, ne? Frieden allein durch Jesus Christus. Wir haben ihn meistens aber nicht so genannt, wir haben meistens nur Frieden genannt, weil es kürzer ist. Ich meine, sonst, wenn du jemanden rufen willst, ist ja ein bisschen langwierig, ne? Aber ich meine, da ist dir wirklich ein Glück Gottes, dass er zum Glauben gekommen ist. Stell dir vor, mit dem Namen wirst du nicht gläubig, ne? Ja. Ja. Ja, klar, dass der eingetragen ist im Standesamt dort, ne? Ja, in die Familie Rousseau, die Tochter war auch von ihr und so, ja. Okay, das ist jetzt also die Magd des Herrn und der Engel schied dann von ihr. Maria machte sich auf an diesen Tagen und reiste in das Bergland, in die eine Stadt, Juda. Hier merkt man, wir sind im Bergland, ne? Vorher wird ja nur erwähnt, er ist Priester, hier wird erwähnt, sie geht ins Bergland, da wohnen die, also nach Judäa. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir sehen ja, zu diesem Zeitpunkt wird die Schwangerschaft von Maria noch nicht sichtbar gewesen sein. Nicht? Wir sehen ja, es ist 6 Monate Abstand, jetzt ist maximal, also nach 6 Monaten erscheint der Engel, wir sehen, nach 9 Monaten ist normalerweise die Geburt. Die bleibt aber, steht hier, 3 Monate bei ihm. Das heißt, sie musste gerade schwanger geworden sein. Nicht? Denn normalerweise, versteht ihr die Rechnung? 9 Monate Schwangerschaft, 6 Monate nach der Schwangerschaft erscheint der Engel, die bleibt 3 Monate bei Elisabeth, dann wird das Kind geboren. Das heißt, das müsste genau nach 6 Monaten Schwangerschaft, jetzt ist sie gerade das Kind gezeugt. Das heißt, Elisabeth konnte das Kind noch nicht sehen. Trotzdem erkennt sie hier durch das Wirken des Heiligen Geistes übernatürlich, dass Elisa, dass Maria schwanger ist. Sie sagt ja doch nicht mal was. Sie begrüßen sich und sie weiß das sofort. Also das heißt, ja, und das wird ja auch hinterher gesagt, nicht? Jetzt hüpft das Kind in ihr und das zeigt ihr, sie weiß, dass es durch Gott gesagt, das Kind. Jetzt reagiert sie darauf, dieses Kind macht ihr deutlich, das, was jetzt bei der Maria entsteht, das hat auch etwas mit Gott zu tun. Und sie rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen. Oh, jetzt wird ja interessant, steht das denn bei dir mit drin? Also doch gesegnet unter allen Frauen, ne? Auch wenn das vorher nicht drin steht, hier auch bei euch in dem Griechischen. Ja. Also gilt das doch, ne? Auch von allen Frauen ausgewählt. Ja. Denn hier ist sie ebenfalls durch den Heiligen Geist gehört. Ne? Das ist ja auch ein Loblied, was sie durch den Heiligen Geist weitergeht. Also, da steht, und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Also hier nochmal, ne? Der Heilige Geist zeugt das Kind in Elisabeth. Oder bewirkt es, bereitet es vor, da wird ja gesagt, schon im Mutterbauch wird er vorbereitet und vom Heiligen Geist erfüllt. Jetzt kommt auch der Heilige Geist über Elisabeth. Durch die Eingebung des Heiligen Geistes erkennt sie, Maria ist schwanger und das Kind, was dort geboren wird, das ist von Gott. Deshalb gesegnet bist du unter allen Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Also jetzt erkennt sie sogar schon, und das kann man ja menschlich an dir erkennen, das ist wirklich der Heilige Geist, dass derjenige, der ja geboren wird, ihr Herr ist. Also, dass er höher steht als sie und ihr Kind. Wobei sie ja schon weiß, dass ihr Kind Prophet Gottes sein wird. Also hier eine Rangfolge ganz eindeutig. Hier müssten wir sagen, wie mit Jesus. Als Jesus Petrus fragt, wer denken, das sind die ersten Leute, die sich spielen? Dann sagt Petrus ja, du bist der Gesegnete Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Und dann sagt er, das haben wir nicht gleich im Buch geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und genauso ist das hier auch. Das kann ein Mensch so ja nicht erkennen. Das ist Eingabe Gottes. Und das ist für unseren Alltag auch wichtig. Wir können Menschen nicht zum Glauben zwingen. Ich bin sehr dafür, dass wir gute Argumente liefern, dass Menschen alles ausgeräumt wird, was sie abhalten vom Glauben. Und da gibt es viele Leute, die haben so viele Vorurteile über den Glauben. Die können wir wegräumen. Und sagen, da gibt es eine logische Erklärung, da gibt es eine. Aber irgendwann, dass wir Jesus als Sohn Gottes erkennen, das können wir logisch nicht erklären. Also deshalb halte ich den Satz, wer denkt, muss glauben, halte ich für falsch. Stimmt nicht. Leute können sehr gut denken und sehr logisch denken, aber sie müssen nicht Jesus als Gott erkennen. Das ist eine Sache des Heiligen Geistes. Das ist, Gott muss sich offenbaren, um den Menschen zu zeigen, ich bin der Herr, und dann kann er das erkennen. Sie können erkennen, dass es einen Gott gibt, das sagt Römer 1. Aber sie können nicht erkennen, dass Jesus der für sie gesandte Befreier ist. Das können sie nur erkennen, wenn Gott es ihnen öffnet. Das sagt Jesus ja auch. Wir kommen das später im Lukas-Evangelium, dass hier noch niemand kann den Vater erkennen, außer durch den Sohn, und niemand kann den Sohn erkennen, außer durch den Vater. Eindeutige Aussage. Genau. Ganz klar. Und dann müssen wir sagen, das steckt hier auch mit drin. Hier ist es ebenfalls, das sagt Elisabeth nicht aus eigener Überlegung, jetzt logisch überlegen, das könnte jetzt so sein, das hat alles das Testament gelesen und so. Nein, Heiliger Geist kommt, der Heilige Geist offenbart ihr das und jetzt erkennt sie das und spricht es gleich aus. Und interessant ist auch noch, sie sagt das, obwohl sie erstmal eine innerliche Hemmung haben wird. Denn die Elisabeth ist wesentlich älter. Maria ist eine junge Frau, damals hat man geheiratet, so im Durchschnittsalter von 16 Jahren. Also, heute sagt man, ist man ein bisschen älter, nicht? Aber damals, 16 Jahre, also galt nicht mal sehr jung. Jung war so mit 13, 14 geheiratet. 16 war der Durchschnitt, 17, 18 war schon spät. Und jetzt Elisabeth ist schon über das Klimakterium heraus, also wir müssen davon ausgehen, die wird Mitte 40, Ende 40, 50, vielleicht 60 sein. Jetzt stellt ihr vor, auch da ist dieser Unterschied, wie hat die Maria als kleines Baby auf dem Schoß gehabt? Und jetzt kommt sie daher und sagt, du, warum kommst du zu mir? Welche Ehre wird mir dazu teil? Denn das, was du gebierst, das ist mein Herr. Das ist ja auch voll innerlich. Da merkt man, dass ich jetzt nicht menschliches denke, das ist wirklich ein Erkennen Gottes. Menschlich würde man erst so denken, also mein Kind ist wichtiger, erstmal ist meins, ich bin älter, ist übernatürlich, wird Prophet sein. Ja, aber sie erkennt das gleich von Gott her. Und dann geht es weiter. Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wieder merken wir das hier, denken wir vorhin, unsere Diskussion, wann ist ein Mensch ein Mensch? Das Kind reagiert schon im Mutterleib. Ich meine, manche Frauen wissen das auch. Die meisten, ne? Also bei uns war das so, wir wussten ganz genau, das Kind ist jetzt entweder müde oder wach oder bewegt sich, ist aufgeregt. Wenn Vivian Stress hatte, dann war das auch ganz aufgeregt, das Kind, ne? Und so, und konnte man das spüren, da bewegt sich hier und dort und das merkt sie auch. Das Kind ist ja jetzt schon 6 Monate alt. In 6 Monaten, das ist schon vollständig da, das Kind. Das reagiert schon. Und es gibt ja heute interessanterweise sogar medizinische Untersuchungen, die feststellen, dass das Kind zu diesem Zeitpunkt sogar schon hören kann. Dass eben ein Kind, auch wenn es geboren wird, die Stimme der Mutter wiedererkennen kann, weil es die Mutter auch schon gehört hat. Und hier merken wir, das, was die Juden damals gar nicht wissen konnten, hier steht es in der Bibel schon drin, Kinder können schon im Mutterbauch, lange bevor sie gehört sind, Stimmen erkennen und zuordnen. Oder Musik, ne? Ich meine, das habe ich mal probiert bei unserer ersten Tochter. Habe ich gedacht, ja, die will ich einfach musikalisch machen. Und dann habe ich ja immer, bevor sie geboren wird, Bach vorgespielt. Habe ich gedacht, dann bekommt sie gut Musikgeschmack. So mit einem, also mit so Ohr, also so Kopfhörer, so auf den Bauch drauf, ne? Damit das immer schon Bach hört. Ich weiß nicht, also bis heute ist es noch nicht so durchgedrungen. Also. Ich weiß nicht, ob es wirklich geholfen hat. Das ist die menschliche Sicht, ja. Ich meine, vielleicht hat sie auch zu viel davon gehört. Ich denke, ja, hätte ich aus dem Hals heraus oder so, ne? Ja. Weiß nicht. Also bei dem zweiten oder dritten habe ich es dann nicht mehr gemacht. Aber man sagt, sie können das wiedererkennen, ne? Und zumindest die Stimme. Das ja, auch von Vater erkennen die Stimme und so, mit der Übertragung dabei. Und hier wird das schon nicht erwähnt. Also das Kind ist vollkommen als Kind da. Und das Kind hat sogar schon die emotionale Reaktion, es freut sich. Ist also als Person da, kann erkennen. Ich meine, jetzt sind ja ganz philosophisch schwierige Gedanken, die dabei sind. Wie kann das Kind denn denken, wo es noch gar keine Sprache gelernt hat? Versuch mal was zu denken ohne Sprache. Schwierig, ne? Es gibt heute Sprachphilosophen, die Lyotard und die Baudrillard, die machen sich Gedanken darüber, ob Denken überhaupt nur mit Sprache zusammenhängt, ob wir überhaupt nur denken können, weil wir sprechen können. Sehr interessante Gedanken, denen gehen wir heute Morgen nicht nach, aber versucht mal zu denken ohne Sprache. Ist ziemlich schwierig. Aber hier müssen wir sagen, bei Gott sind Dinge unmöglich, die bei Menschen nicht möglich sind. Das ist ja, ja, man, ja, wobei Sprache kann ja nicht nur durch Gehör vermittelt werden, sondern auch ein Taubgeborener versucht man ja sein, dass sich die Sinne, nimmt ja dann Begriffe oder Formbegriffe oder so. Aber so gut, das wäre ein Beispiel, ja. Oder auch bei Behinderten, schwer anders, schwer behindert, die gar nicht sprechen können. Ne? Klar, wäre das der Gedanke. Können die nicht denken? Ja. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Ich glaube allerdings, dass es sogar noch mehr ist, nämlich, dass eigentlich ein Mensch jederzeit ansprechbar ist von Gott, wenn Gott es will, egal ob es eine Sprache beherrscht oder nicht. Ich glaube nicht, dass Denken nur an der Sprache hängt. Ich glaube, dass insbesondere auch vor dem Hintergrund nicht zum Beispiel Behinderte. Behinderte sind Menschen. Ich habe erlebt im Behindertenheim, wie ich den Geschichten, ich habe im Behindertenheim gearbeitet, auch eine Zeit lang Geschichten erzählt habe, von Gott gebetet habe, gesungen habe mit denen. Ich habe gemerkt, das hat Auswirkungen gehabt. Manche wurden ganz ruhig dabei. Manche am Abend, die haben mich eingeschlafen, bevor ich mit ihnen gebetet habe. Obwohl die nicht reden konnten, kein Wort reden. Ob sie was verstanden haben, weiß auch kein Mensch, weil eben sie waren stark behindert. Nicht? Aber da ist eine Reaktion. Ich glaube, solche Sachen dringen durch, wenn Gott das will, in das Herz. Weil der Mensch ist ja schon Mensch. Und ein Mensch ist einer, der entscheiden kann, auch wenn er noch keine Worte kennt. Deshalb, ich glaube, dass die Sprache ist mir die Möglichkeit, diese Persönlichkeit des Menschen zu kanalisieren. Ich glaube nicht, dass Menschsein oder Denken erst mit Sprache entsteht. Also ich bin nicht mit modernen Philosophen einverstanden. Und hier, meine ich, ist eine Reaktion entweder nur so eine emotionale, ich glaube, aber die geht noch darüber hinaus. Und zwar deshalb, weil Elisabeth nimmt das ja als Anlass zu sagen, da hat der Johannes schon den Jesus erkannt. Das steckt ja dahinter, nicht? Der erkennt jetzt nicht nur, dass du Maria da bist und freut sich, sondern der weiß, jetzt ist da mein Herr, jetzt ist der, für den ich hier geschickt bin, der kommt da vorbei, in den Bauch der Maria. Seltsam irgendwie, nicht? Dieses vorgeburtliche Leben anzuschauen, aber wir merken, das wird hier als ganz real vorausgesetzt. Das ist nicht erst Geburt und dann das Leben. Und dann steht hier, unglückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Jetzt weiß sie auch sofort, der Herr hat zu dir geredet, der Engel hat dir das offenbart und du bist glückselig, weil du es geglaubt hast. Und dann kommt eben der Lobgesang Marias. Übrigens, dieses Lobgesang Marias, das sind dann jetzt diese spezielle Ausdrücke davon, das ist eben das eine, das Benediktus, dieses hier ist das Magnificat, ne? Ja. Mhm. Die werden auch häufig vertont, in der Musik werden die vertont, weil ihr merkt das so richtig wie Reim. Ne? Das können wir jetzt auch lesen, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist erfreut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges in seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind und die Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihrem Thron und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es seinen Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Samen auf ewig, und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate lang und kehrte in ihr Haus zurück. Also es sind mehrere Sachen wichtig. Wir können am Ende stehen bleiben. Also, 3 Monate blieb sie da, das heißt, sie blieb bis kurz vor der Geburt da. Es könnte sein, dass sie bei der Geburt nicht dabei war, weil Geburt bedeutet normalerweise auch Verunreinigung. Weil dann Blut ist Verunreinigung. Maria will sich nicht verunreinigen, weil sie ja selbst noch schwanger ist. Kultisch nicht verunreinigen. Das wäre eine Möglichkeit, wahrscheinlich deshalb, denn die Geburt wird erst nachher erwähnt. Also sie bleibt bis kurz vor der Geburt, weil sie selbst schwanger ist, bleibt sie nicht bis dann da. Das heißt, 3 Monate sind sie miteinander. Wir merken jetzt auch, von der Schwangerschaft bis zu den 3 Monaten, jetzt kann auch schon gar kein Sexualverkehr stattgefunden haben, denn sie ist ja gar nicht raus. Josef ist alleine. Und interessanterweise ist sie dann auch im Nebensatz dabei, sie kehrt zurück in ihr Haus. Das heißt nämlich nicht in das Haus Josefs, sondern in das Haus ihrer Eltern, das ist in ihr Haus. Das heißt, auch hier wird nochmal darauf hingewiesen, sie lebte zu diesem Zeitpunkt noch bei ihren Eltern. Also auch hier, es gab keine Verbindung sexueller Art zwischen Maria und Josef. Wird hier nochmal betont. Dann kommen wir zu dem, was Maria sagt. Dieser ganze Ausspruch von Maria bezieht sich sehr stark aufs Alte Testament. Also immer wieder, wenn ich das lese, denke ich mir, das muss ja seltsam gewesen sein, als die Maria anfängt da zu reden. Das ist ja fast wie in irgendeinem Musical. Ne? Plötzlich dann wird da alles geredet und gereimt und so. Normalerweise unterhält man sich ja anders. Aber hier merken wir, es ist der Heilige Geist, der das bewirkt. Was sie dort eben sagt. Also, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über den Gott, meinen Retter. Das ist ein Parallelismus, so nennt man das. Parallelismus heißt, es wird ein und dieselbe Sache mit zwei verschiedenen Formulierungen ausgedrückt. Denn meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, will eigentlich dasselbe aussagen. Nämlich beides sagt nicht, ich lobe Gott, ich freue mich über Gott. Nur einmal Geist und einmal Seele. Hier wird dann dabei noch gesagt, mein Retter. Retter ist das Wort Soter, was hier gebraucht wird, das später immer wieder für Jesus benutzt wird. Oder was auch Soteria ist, die Errettung. Also das hängt ganz eng damit zusammen. Also hier geht es um Errettung durch Sündenvergebung. Das meint Retter. Retter meint hier nicht der Retter, der mich aus Todesgefahr errettet, sondern der, der meine Seele rettet von der Sünde. Und das erkennt hier Maria schon durch die Eingebung des Heiligen Geistes. Und sie erkennt auch, dass es ihr Retter ist. Und hier merken wir wieder, wie vorbildlich Maria ist. Maria ist hier eigentlich die erste Person, die deutlich erkennt, Jesus ist der Retter, der für die Sünde der Welt auf die Erde gekommen ist. Und hier merken wir wieder, Maria ist nicht nichts. Maria ist schon eine ganz besondere Frau, die Gott dort gebraucht. Und mein Geist freut sich über meinen Gott, also mein Retter, genau, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Niedrigkeit seiner Magd, die könnte mehrere Sachen. Das Wort ursprünglich, was hier mit Niedrigkeit übersetzt wird, meint Armut. Das wird in den meisten Fällen für materielle Armut benutzt. Aber manchmal auch für Einfachheit. Ich denke, hier ist beides mit gemeint. Maria erkennt nämlich, dass sie, obwohl sie vor Gott gerecht lebt, obwohl sie versucht, nach dem Wort zu leben, eigentlich vor Gott nicht wert ist. Das wäre der erste Punkt. Geistlich. Sie sieht aber auch, Gott zeigt sich hier in der Niedrigkeit. Jesus kam da, wo der Dreck und der Schmutz ist. Jesus kam nicht in den Palast zur Welt, sondern er hat sich den Menschen zugewandt, die in Armut lebten. Das beinhaltet dieses Wort im wortwörtlichen Sinne, nämlich Niedrigkeit. Niedrigkeit war nicht tief gedrückt, sondern besonders auch der sozial niedrig, einfache Schicht, Arbeiterschicht. Gott, du hast mich angesehen, obwohl ich doch eigentlich nur ein kleines Würstchen bin, obwohl sich keiner um mich kümmert, ob ich nicht gesund bin. Das ist das, was du gemeint hast. Ja, das könnte man auch so, das ist auch noch ein bisschen wenig, das ist eigentlich noch mehr, ne, was da nicht gemeint ist. Das ist auch mehr dieses geringe, ja, gering und niedriges Gut. Man hat auch beides beinhaltet. Mit einmal das Geistliche und das Materielle. Beides hier drin. Und sie war ja auch eine einfache Frau. Das sehen wir hinterher. Einfacher Handwerker, nicht viel Geld. Sie merken wir später auch, was das Opfer bringen. Die Kurve vor Augen. Man merkt auch, dass das Opfer für die einfachen Leute. Also sie waren Arme ja, gewesen. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Das ist Prophetie. Hier echte Prophetie. Tatsächlich ist ja so bis heute. Wir können sagen, ja, Maria, das stimmt, wir können die Fähigkeiten, Gott hat dich gebraucht, wir sind froh, Jesus ist durch dich geboren worden. Das erkennt sich hier schon, dass das also weltgeschichtliche Auswirkungen hat. Denn große Dinge hat der Mächtige, also Gott, an mir getan. Und heilig ist sein Name. Hier wieder wird gesagt, das, was Gott jetzt tut, ist zur Verherrlichung für ihn. Nicht, dass ich mich daran freue, sondern wir merken wieder, Gott ist der Mittelpunkt, Gott ist alles ausgerichtet, Verherrlichung für ihn. Und heilig ist sein Name, heilig, der ausgesondert, ausgesucht, ist, ja, sein Name ist irgendwie hervorgehoben, er ist etwas ganz Besonderes. Wobei Name, das wisst ihr ja auch, Name ist, steht im Hebräischen immer als Synonym für die Person. Eigentlich ist die Person gemeint, nicht nur der Begriff. Also wird auch gesagt, im Namen Jesu Christi sollen errettet werden, dann heißt das natürlich nicht durch den Namen, dass jetzt alle Leute aufsagen lassen, sagt Jesus Christus, dann bist du errettet. Nein, sondern es ist die Person, die in eins genannt wird. Und das ist häufig auch verbunden, dass eben im Alten Testament die Leute, wenn sie eine neue Lebensphase haben, einen Namen bekommen. Denken wir zum Beispiel an Jakob und Israel oder Abram und Abraham. Oder denken wir an den Saulus und Paulus, ne? Während meines Studiums habe ich so einen kennengelernt, der das auch gemacht. Also man kann das in heute immer so machen, aber der ist zum Glauben gekommen, war vorher Heilpraktiker gewesen, hat viel mit Okkultismus zu tun gehabt, ist zum Glauben gekommen und der hieß Rudolf. Und da hat er gesagt, also nee, Rudolf, das ist auch so germanisch, nicht? Und so, das mit den alten Germanen hat das so, nein, ich bin jetzt kein alter Germane mehr, jetzt bin ich Christ. Und seine Eltern, ohne das zu wissen, nicht? Vielleicht durch Eingebung, sie haben ihm einen Doppelnamen gegeben. Und zwar der Doppelname war nämlich, als er geboren wurde, Rudolf Christian. Aber er hieß eigentlich immer Rudolf. Ich habe ihn auch noch kennengelernt als Rudolf. Und deshalb musste ich mich dann umgewohnt. Ich habe ihn noch gesagt, Rudolf sagt, nein, ich bin nicht mehr Rudolf, ich bin jetzt Christian. Und das war ja sogar noch, obwohl die Eltern das ja gar nicht wissen konnten, eigentlich vorausschaut, denn Christian heißt ja der Christ. Das heißt jetzt nicht mehr Rudolf, der alte Germane, sondern Christian der Christ. Ne? Ja, ich meine, ist schon toll, ne? Sowas. Nur nicht jeder hat das. Also unsere Kinder haben keine Doppelnamen, aber sie haben von vornherein gleich einen christlichen Namen, dann können sie den behalten. Ne? Und hoffentlich auch zum Glauben kommen. Also so hier, der Name heißt eben auch stellvertretend für die Person und für das Programm, was dahinter steht. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht. Wann ist eigentlich Mittagessen? Gut, dann können wir noch ein bisschen machen, vielleicht diesen Abschnitt noch zu Ende. Das gehen wir schnell, den Abschnitt zu Ende und dann... Also, und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht, über die, welche ihn fürchten. Hier merken wir interessant. Wer ist das Kind Gottes? Nach dieser Aussage. Genau. Das heißt, derjenige, der im Herzen sich verändert. Für Maria ist gleich klar, ich bin nicht geheiligt, weil ich zum Volk Israel gehöre, sondern Gott soll sich denen zuwenden und hat das auch getan, die Gott fürchten, die innerlich davon ausrichten. Das heißt, hier merken wir schon den Aspekt, die innerliche Beziehung zu Gott, die Bekehrung ist das Zentrale, den wendet sich Gott zu. Nicht die äußerliche, geschlechtliche Abstammung ist das Wichtige, sondern das innerliche, wie ich zu Gott stehe. Ich stehe von Geschlecht zu Geschlecht, aber nur über die, welche ihn fürchten, nicht über alle. Interessanterweise, Israel wird auch viel später erst genannt, nämlich er nimmt seines Knechtes Israel sich an, Vers 54. Erstmal, das Wichtige ist, Gott wendet sich immer wieder über Geschlecht zu Geschlecht denen zu, die ihn fürchten, die ihm nachgehen wollen. Genau, ist der Weisheit Anfang. Ja. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Das ist jetzt wieder eine Stilfigur eines Gedichtes. Wir lesen das, wir verstehen das meistens gleich richtig, aber eigentlich, wenn da jetzt Wörter steht, dann heißt es, er tut Mächtiges mit seinem Arm. Also steht daraus, Gott ist einarmig. Es steht ja nicht plural, es steht mit einem Arm. Dann heißt es also auch, Gott hat einen Arm. Also da sitzt im Himmel irgendein Einarmiger. Und der Arm ist mächtig. Und dann merken wir, nein, das ist ja alles bloß Gedicht. Das soll eben nichts darüber sagen, wie Gott tatsächlich aussieht, sondern es ist einfach ein Bild. Das findet ihr im Alten Testament ganz häufig. Ich habe ja gestern gesagt, sollte meinem Arm etwas zu schwer sein? Oder mit seiner Rechten wird er. Das heißt nicht, dass Gott keinen linken Arm hat, sondern das heißt einfach, das ist ein Bild, das man benutzt hat. Heute gebrauchen wir das auch. Man nennt diesen Sprachbild, nennt man pars pro toto. Das heißt, ich nehme ein Teil für das Ganze. Das ist zum Beispiel auch so, wenn dann gesagt wird, mein Herz freut sich. Ja, dann heißt das nicht, meine Leber ist traurig, mein Kopf auch, sondern das heißt generell, ich freue mich. Ne? Oder wir finden das manchmal von der, ja, also was gibt es da noch so? Kennt ihr noch was? Pars pro toto, Teil für das Ganze. Oder ich sage, ich habe mir die Finger verbrannt bei irgendwas. Ne? Ich habe irgendwas gesagt, da habe ich gesagt, da habe ich mir die Finger verbrannt. Das meint jetzt nicht wirklich, ich habe mir die Finger verbrannt, sondern ich habe mit dem, was ich gesagt habe, vollkommen ins Fettnäpfchen getreten. Ne? Ich sehe auch wieder Bild. Ne? Ich merke auch gleich, Fettnäpfchen treten. Ne? Da merken wir, die Bilder, die sind in unserer Sprache irgendwie immer mit drin. Und genauso ist das hier auch. Das ist ein Bild, was nichts über die Person, das Anschauen Gottes aussagt, sondern es soll einfach bloß gezeigt werden, was ausgedrückt werden soll, ist hier, Gott ist mächtig, ihm ist nicht zu gering. Und jetzt kommen mehrere Dinge, die zeigen, wenn Gott regiert, dann ist Gottes Regierung über alle Einstellungen, die es auf der Erde gibt. Und Gott wird seine Macht gerade darin erweisen, indem er die Verhältnisse auf der Erde umkehrt. Die oben sind, die werden unten sein. Die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Wem verkündigt er zuerst die Ankunft des Königs des Universums? Den letzten Leuten, den Hirten. Die damals in Israel nichts gehalten. Hirten waren Betrüger, Räuber, Mörder, die hat man angestellt, wenn man da irgendwie jemanden überfallen wollte. Hirten, so unsicheres Gesindel, die wird heute sagen, so wie viel ist jetzt Zigeuner? Nicht Zigeuner, die ziehen umher, man weiß nicht genau, was sie tun und wer weiß da, die leben auf dem Feld und haben keine richtige Familie und sind arm und leben mit den Tieren und wer weiß, was die da tun für Zeugs und so, also weiß man nicht. Das ist, also Hirten galten als ziemlich niedrige Tätigkeit. Merken wir ja selbst dann bei dem verlorenen Sohn. Der ist dann ja sogar noch Schweinehirte, noch schlimmer. Also nicht mal nur Hirte, sondern noch Schweinehirte. Wir sehen das bei David, nicht? Die Brüder gehen alle Hirte durch, es ist der. Ja, dann haben wir noch einen, aber der ist ja nur Hirte. Also Hirte nicht, das kann ja nicht sein, das ist ja das Allerletzte, nicht? Ja. Nein. Ja, also, ja, das stimmt durchaus in Europa, ja, damals in der damaligen Zeit in Israel, da wissen wir das einfach aus zeitgenössischen Quellen, dass man den Hirten ziemlich viel Schlechtes nachgesagt hat. Hirten durften nicht an den normalen Gottesdiensten einfach so teilnehmen, müssen besondere Reinigungszeremonien durchziehen. Man hatte auch, es waren tatsächlich viele Kriminelle unter den Hirten gewesen, weil sie dann, wenn sie rumgezogen sind, von einem Feld zum nächsten Mal was mitgehen ließen und so. Waren häufig auch raue Gesellen, die häufig mal schlugen, tranken und so. Und es ist einfache Leute, keine große Ausbildung, das waren die Hirten früher. Aber nicht zu allen Zeiten, das stimmt. Nicht zu allen Zeiten waren die schlecht. Ja, genau, aber das war ja auch eher schlecht angesehen. Habe ich ja gesagt, so mit den Brüdern. Bei den Brüdern, da wird dann eher gesagt, die Brüder sind alle toll, die eignen sich für den König, aber der ist ja nur Hirte, der ist ja jung, der kauft ja nichts, das geht ja nicht. Nicht, das ist auch. Genau. Ja. Ja, wobei wir einerseits sagen könnten, Jesus tut das nur in der Hinsicht für die Fürsorge. Ja, weil er sagt, so wie der Hirte für seine Schafe sorgt, so sorge ich für euch. Zweitens könnten wir sagen, vielleicht tut er das gerade deshalb, um zu zeigen, ich identifiziere mich mit den Einfachen, eben nicht mit den Hochstehenden. Er sagt mal, ich bin der Pharisäer oder so. Hätte er auch sagen können, ne? Sondern hier, er feiert mit den Einfachen. Und das ist ja das, was ich auf dich hindeuten will. Es gibt eine Verkehrung der Verhältnisse, sobald wir Jesus kennenlernen. Deshalb wird auch von Paulus gesagt, ihr sollt nicht mehr unterscheiden zwischen Reich und Arm in der Gemeinde. Dann steht hier nämlich, also erstmal, was tut er nämlich? Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Das heißt, erstmal geht es nach den Herzen. Die hochmütig sind, die werden erniedrigt. Zack, runter. Jetzt erkenn erstmal, wer du bist. Du musst erstmal vor Gott demütig werden. Umgekehrt, die demütig sind, wurde ja vorher gesagt, die sieht er an, nämlich zum Beispiel Maria in ihrer Niedrigkeit. Dann kommt das nächste. Die Mächtigen stößt er vom Thron und erhöht die Niedrigen. Hier soll ja nicht gesagt werden, wie die Befreiungstheologie in der katholischen Kirche, die hat ja gesagt, Gott hat eine Option für die Armen. Also, da wurde in Südamerika gesagt, ihr armen landlosen Bauern, jetzt holt ihr euer Maschinengewehr raus, überfallt die reichen Großgrundbauern, schießt sie um, zack, 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 alle tot und jetzt seid ihr an die Stelle. Gott ist auf eurer Seite. So ähnlich wurde das gesagt. Das ist natürlich vollkommen falsch. Sondern das, was hier einfach gesagt wird, nicht weil du arm bist, ist Gott auf deiner Seite, sondern es ist gleichgültig. Gott sieht nicht die Reichen an und er muss nicht einen Thron von Gold hier auf der Erde haben. Und deshalb verkehrt er die Verhältnisse. Das, was wichtig ist als Maßstab auf der Erde, wie bei David, Gott sieht nicht, was vor Augen ist, sondern sieht das Herz an. Und deshalb werden die Verhältnisse verkehrt. Und das merken wir jetzt im ganzen Reich Gottes auch so. Das, was vor der Welt nicht ist, habe ich erwählt. Ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Das ist alles dasselbe, was hier schon erwähnt wird von der Maria. Dann auch die Hungrigen sättigt er mit Gütern und die Reichen schickt er leer fort. Denken wir, ich habe euch erwähnt, Lukas Evangelium legt sehr viel Wert auf das Verhältnis zwischen Reich und Arm. Dann haben wir den reichen Kornbauer, den reichen Jüngling haben wir, Gefahr des Mammons haben wir. Das ist hier schon alles mit vor angekündigt. Denkt daran, Reichtum ist eine unheimliche Gefahr. Der niedrig ist, der sich auf Gott verlässt, der erlebt auch, dass Gott hilft. Das steckt da drin. Und wie geht es bei euch? Ich habe Gott am intensivsten da erlebt, auch im materiellen Dingen, wo ich nichts hatte. Wer unjenige unter euch, der ein festes Einkommen hat oder als Beamter arbeitet, sagst du, das kommt sowieso. Ne? Ich meine, da musst du nicht viel zu tun. Entweder der Staat geht pleite oder so, das ist sicher. Oder? Ist das nicht gut? Ist doch eigentlich gut. Ne? Aber wenn du jetzt mal siehst, ich denke mich zu meinem Studium. Ich hatte nur irgendwelche Jobs, begrenzte Zeit, mal ein paar Monate da, ein paar Monate da, intensiv gebeten, wir hatten immer gerade so viel Geld, wie wir brauchten. Ich wusste aber nie, ob das im halben Jahr noch reicht. Und da habe ich intensiv Gottes Abhängigkeit, ich habe Gott gemerkt, der gibt dir zum rechten Zeitpunkt. Und das ist eine ganz andere Intensität zu Gott, die du hast, als jemand, der darauf angewiesen ist, als jemand, der das scheinbar sicher hat, wie der Reiche. Und deshalb wird das hier gesagt. Also deshalb, den Reichen schickt er fort, den Arm sättigt er. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seiner Barmherzigkeit zu gedenken. Hier sehen wir wieder, jetzt geht es auch um Israel. Israel ist nicht verloren, Israel ist nicht weggestellt, zurückgestellt. Jesus ist auch für Israel. Und hier sehen wir, warum tut er das? Warum geht er Israel nach? Nicht, weil Israel so toll ist, sondern weil Gott sich dadurch verherrlichen will. Er will an Israel seine Barmherzigkeit zeigen. Er will zeigen, dieser verkommene Sohn Israel, der sich gar nicht mehr nach ihm richtet, der sich gar nicht mehr nach ihm geht, der die Propheten umbringt, selbst Jesus umbringt, Jesus ist treu, selbst da, wo ihr nicht treu seid. Also rüber. Ich bin treu, selbst da, wo ihr nicht treu seid, wie der Israel gesagt. Und das wird hier auch gesagt, Gott will sich selbst groß machen, dadurch, dass er sich wieder an Israel wendet. Wie er es den Vätern verheißen hat. Abraham und seinen Samen auf ewig. Das finden wir auch noch im Neuen Testament. Da sagt ja Paulus, vergleicht das ja im Römerbrief und sagt, im Galaterbrief auch, Galaterbrief noch intensiv, da sagt er ja, die Verbindung ist, Versprechen ist durch Abraham gewesen, doch das heißt, ehe du sollst einen Samen haben. Da sagt er noch viel Wert darauf, dass es im Singular ist, nicht im Plural, also nicht viele, sondern einen Samen. Und da sagt er, diese Verheißung ist eigentlich Jesus Christus. Das ist nicht sein Sohn, seine Nachkommen, sondern die Verheißung mit dem Samen ist eigentlich Jesus, der Nachkomme. Und dann sagt er ja im Galaterbrief, nämlich wie das Gesetz erst im Nachhinein gekommen ist, so ist es auch, dass die Verheißung älter ist, nämlich die Verheißung aus Gnade gerettet, so wie aus Gnade der Same gegeben ist, und der gilt auf ewig. Das Gesetz ist nur zwischendrin gegeben, sonst erfüllt diese 400 so und so viele Jahre später. Das steht auch hier mit drin. Also der Same auf ewig von Abraham ist die Verheißung. Und Maria blieb etwa 3 Monate und kehrte wieder nach Hause zurück. Ja, und dann werden wir auch hier abschließen. Und heute Nachmittag, wie gesagt, treffen wir uns beim Kaffee und danach machen wir einen kleinen Ausflug. Wie sieht es so aus? Sollen wir noch ein bisschen schneller vorangehen? Noch ein bisschen schneller? Ja. Okay. Gut. Ja. Ist an? Ja. Ein kleines. Möchte jemand hier noch etwas kalten Kaffee haben?
Ja.
Ja. Also. Wir wollen ein Stückchen weitermachen in dem Lukas-Evangelium und dann ja noch eine Aufgabe bearbeiten. Und um 8:45 wollen wir hier aufhören, damit diejenigen, die zum Fußball wollen, das auch tun können. Ich weiß nicht, wie sollen wir die Alternative machen? Sollen wir einfach mit denen, die das nicht wollen, hier weitermachen? Oder?
Nein, nicht? Sowieso nicht.
Ach so. Ach so, und manche rufen dann so laut, dass wir hier gar nicht mehr verstehen. Na gut. Also, dann beten wir noch miteinander, ehe wir in die Bibel gehen. Herr Jesus Christus, vielen Dank für den Tag, den du uns geschenkt hast, mit dem tollen Wetter, mit der Gemeinschaft, die wir haben. Auch dafür, dass wir uns Zeit nehmen können, uns das Lukas-Evangelium näher anzuschauen. Geleite du uns auch in unseren Gedanken heute Abend. Amen. Wir waren stehen geblieben bei dem Loblied Marias, dem Magnificat, wie man das auch nennt. Und ich will dann ein bisschen weitermachen in diesem Kapitel. Ihr werdet dann auch sehr schnell sehen, nicht? Erste Kapitel, 80 Verse. Ich weiß nicht, ob es sonst in der Bibel ähnlich lange Bücher gibt oder ähnlich lange Kapitel. Selten. Ich lese einfach einmal den nächsten Abschnitt vor. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr in seiner Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte. Und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am 8. Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinen Vater, wie er ihn genannt haben wollte. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte, Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle ihre Nachbarn und im ganzen Bergland von Judäa wurden all diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Nun, sind mehrere Dinge, die uns dabei auffallen. Erst einmal sind dort bestimmte Ausdrücke, die uns ungewohnt scheinen, wenn wir nicht häufige Bibelleser sind. Wie dieses, es erfüllte sich ihre Zeit. Es erfüllte sich die Zeit. Das meinte einfach, jetzt sind die 9 Monate um, jetzt ist die Schwangerschaft um, jetzt ist es Zeit, dass geboren wird. Das ist damit gemeint. Da sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Die Nachbarn, Verwandten, die waren da, das war normal so, dass Geburten natürlich nicht im Krankenhaus stattgefunden haben, zu Hause stattgefunden haben und dass die ganze Umgebung mit daran Anteil nahm. Was wir auch hier schon sehen, ist, dass sie schon merken oder schon wissen, dass das ein Wunder ist. Denn sie kennen das Alter von Elisabeth und wissen, eigentlich gibt es keine Kinder mehr und sie loben Gott deshalb. Dann kommt eben die Situation mit der Beschneidung am 8. Tag. der Hinweis auf die Beschneidung, den finden wir auch im Alten Testament. Wir können dort einmal nachschlagen in 1. Mose 17, Vers 12. Wenn das jemand aufschlägt, 1. Mose 17, Vers 12 und 3. Mose 12, Verse 1 bis 3. 1. Mose 17, Vers 12 und 3. Mose 12, Vers 1 bis 3. Wer hat, kann gleich vorlesen. Also erstmal wird hier gesagt, die Kinder müssen beschnitten werden, das ist eine Sache. Und die Beschneidung, wissen wir ja, die ist den Juden insbesondere gegeben, als Kennzeichen, dass sie zum Volk Gottes gehören. Das musste vollzogen werden und hier finden wir eben im Alten Testament das Gebot dafür. Denn die andere Stelle... Das ist eben auch der Hintergrund, den ich schon heute Morgen erwähnt habe, warum Maria weggegangen ist, weil nämlich durch die Geburt wird die Frau unrein und da sie selbst schwanger ist, will sie nicht das Kind der Unreinheit aussetzen, auch wenn es nur eine kultische Unreinheit ist, weil sie ja weiß, dass Gott, der in ihr wächst. Und deshalb ist sie vor der Geburt weggegangen. Sonst wird man so unfreundlich, warum bleibt sie jetzt noch? Deshalb geht sie weg und deshalb sehen wir auch am 8. Tag erst die Beschneidung. Da ist nämlich die Mutter dabei, die kann jetzt mit in die Synagoge gehen, wo die Beschneidung stattfindet, die kann mit bei der Namensfeier teilnehmen, die anderen Leute können sie berühren, weil man ging ja im Judentum auch davon aus, wenn du unrein bist, du bist ja nicht dreckig, sondern du giltst jetzt als unrein nach dem Gesetz Moses des Alten Testaments, jeder, der dich berührt, der dich anfasst, wird natürlich auch unrein, das ist die Idee. Es ist ja eigentlich nur symbolisch gemeint, aber damals bei den Juden ging das weit über diese Symbolik hinaus, die hatten das jetzt eben auch wörtlich, inhaltlich verstanden, Abstand von Menschen genommen. Das hatte ja dazu geführt, dass man Aussätzige nicht mehr berühren durfte, weil man gedacht hatte, jetzt werde ich auch kultisch unrein dadurch. Und das ist eben 7 Tage unrein, deshalb am 8. Tag die Beschneidung, damit die Mutter dabei sein kann bei dem Kind. Und das hier auch. Allerdings, eine Sache, die hier noch offen ist, ist, und da geben manche Bibel auch nicht ganz korrekte Informationen. Hier habt ihr, glaube ich, auch die MacArthur-Bibel, ne? Da steht nämlich in der Anmerkung da drunten, steht, dem Gebot Gottes zufolge war es Brauch, dem Kind bei der Beschneidung seinen Namen zu geben. Und dann werden die Bibelverse angegeben, die wir hier lesen. Das müsst ihr auch aufpassen, auch Anmerkungen in der Studienbibel müssen nicht richtig sein. Wo steht denn an den Stellen, die ihr gelesen habt, dass es da Brauch war, dem Kind den Namen zu geben? Nee, war es nämlich auch gar nicht. Das hat mit Arthur einfach falsch reingeschrieben. Spielt auch nicht unbedingt die große Rolle. Denn wir wissen, eigentlich war es nämlich Brauch gewesen, im Alten Testament dem Kind den Namen bei der Geburt zu geben. Eigentlich hat man den Namen dem Kind bei der Geburt gegeben und hat dann eben normalerweise auch, und deshalb auch die Verwunderung, dem Kind den Namen gegeben des Großvaters oder Onkels oder so etwas. Meistens nicht des Vaters. Einfach damit es keine Verwirrung gibt. Man konnte das ja noch nicht, wie das heute kennt, Friedrich der Erste, Zweite, Dritte, Vierte, also Zacharias der Erste, Zweite, Dritte, das gibt es ja nicht in der Bibel. Deshalb hat man da den Großvater bei einer Generation übersprungen oder den Onkel oder so etwas, aber jemand aus der Familie. Deshalb wundern sie sich, dass er den Namen Johannes will, weil der in der Familie gar nicht vorkommt. Aber das waren die Bräuche zur damaligen Zeit. Natürlich könnte man jetzt sagen, die schlagen hier ja vor, sie wollen den Namen seines Vaters Zacharias geben. Wieso machen die das, wenn es unüblich war? Und tatsächlich müssen wir sagen, es gab Ausnahmen. Und die Ausnahmen waren insbesondere dann, wenn der Vater irgendeinen Fehler gehabt hat. Also wir wissen aus der Geschichtsschreibung, da gibt es ein Beispiel von einem Vater und der hat, mal sehen, ob ich das hier gerade noch finde, der war behindert. Ich glaube, der war blind gewesen. Der war behindert und da haben wir auch ein Dokument. Der hat dann seinen Sohn seinen eigenen Namen gegeben. Und dahinter steckt wahrscheinlich der Gedanke, ich bin jetzt nicht vollkommen, aber in der Familie lebe ich ja weiter und mein Sohn, der lebt an meiner Stelle vollkommen. In dem Äußeren, wie er jetzt eben nicht blind ist, wie er sehend ist. Und auch, manche haben das auch aus Gründen, manche Sündigkeit, haben sich sündig gefühlt, geben ihrem Sohn den Namen und der soll es besser geben. Der Grundgedanke ist wahrscheinlich manchen Eltern vertraut. Das ist das Motto, was manche Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben. Meine Kinder sollen es einmal besser haben. Dafür arbeite ich. So ähnlich hier. Ich lebe in den Kindern weiter und gebe ihnen deshalb den Namen. Jetzt wäre natürlich die Frage, warum kommen denn die Verwandten darauf, dass vielleicht Zacharias das wünschen könnte? Das ist nur Spekulation, das wissen wir nicht. Aber zumindest wissen wir an diesen Beispielen, auch wenn es generell üblich war, nicht den Namen des Vaters zu geben, in Ausnahmefällen war das möglich. Und aus irgendeinem Grund meinen wir die Verwandten, das wolle der Zacharias möglicherweise. Es könnte ja sein, dass es beispielsweise auf die Stummheit bezogen ist. Ne? Dass sie jetzt sagen, so wie der Blinde, von dem wir das wissen, in außerbiblischen Dokumenten, sagen sie jetzt, okay, der ist stumm, der ist also unvollkommen, vielleicht aufgrund von Sünde, wir wissen das ja alles nicht, und jetzt geben wir seinem Sohn den Namen, damit er das wieder gut macht. Das wäre eine Variante, eine Möglichkeit, dass sie darauf kommen. Es wird dann ja abgelehnt, deshalb wird nicht weiter diskutiert, wir wissen das nicht genau. Aber zumindest müssen wir sagen, hier, das ist generell möglich gewesen. Also wie gesagt, im Alten Testament, normalerweise Geburt, und dann hat das Kind sehr bald einen Namen bekommen. Die Beschneidung war nur aus dem Grund der Unreinheit erst am achten Tag. Sonst hätte man auch gleich bei der Geburt beschnitten. Aber der Name hat mit der Beschneidung erst einmal nach dem Alten Testament nichts zu tun. Allerdings wissen wir das im späteren Judentum, nämlich seit der babylonischen Gefangenschaft. Aber das ist dann ja schon die Zeit nach den Gesetzen des Mose, also nicht mehr die Vorschrift, dass man da dazu übergegangen ist, Namen und Beschneidung zusammenzulegen. Also hier, der Hinweis auf die Gesetze des Moses ist nicht richtig. Bei Mose finden wir das nicht. Das ist ein Brauch, der erst später in der jüdischen Geschichte aufgekommen ist und wahrscheinlich hat er einfach pragmatische Gründe. Jetzt hat man nämlich schon eine große Feier bei der Beschneidung, die war ja für die Juden wichtig. Ja, und dann acht Tage später, also acht Tage vorher kommen bei der Geburt und dann acht Tage später nochmal kommen und feiern, das ist ein bisschen problematisch, das ist ein bisschen viel. Also hat man das in der Zeit des Exils und nachher zusammengelegt. Und deshalb hier auch an dieser Stelle Namensgebung und Beschneidung an einem Tag, obwohl das nach dem Mose nicht so vorgesehen worden ist. Es war auch nicht verboten. Wir finden einfach im Buch Mose steht keine genaue Angabe, du musst zu diesem Zeitpunkt deinen Namen dem Kind geben. Das war frei. Konntest du machen, was du wolltest. Nur die meisten Eltern haben das natürlich bald getan. Sie wollten das Kind ansprechen, sie wollten, dass du das Gegenüber, es wird ja persönlicher, wenn du einen Namen hast. Du machst dir vorher schon Gedanken, wie auch heute, wenn du schwanger bist, wie wirst du das Kind nennen? Und dann wartest du normalerweise ja nicht so lange, macht man heute auch nicht, im Normalfall. Und das war damals vielfach auch nicht der Fall. Aber wie wäre kein Gebot, kein Gesetz. Aber wir müssen sagen, der Brauch ist erst später aufgekommen. Jetzt hast du dich gemeldet. Bei Jesus vermute ich, dass es keine Unruhe gibt, weil sie nicht zu Hause sind, aber auch keine Familie da ist. Das heißt, die sind ja alleine. Die sind ja von zu Hause weg, die Familie ist in Nazareth geblieben zum größten Teil. Die sind alleine in Bethlehem und da kümmert sich keiner darüber, entscheiden sie selbst. Deshalb keine Unruhe. Gewöhnlich war dieser Name auch nicht damals. Also ich meine, es gab schon den Namen Jesus, in Joshua, das gab es. Aber wir lesen nicht, dass es irgendwie eine Verwandtschaft von Josef oder von Maria diesen Namen gab. Das wäre also jetzt typisch für die Familie wäre. Und wir wissen ja auch, der beruht nicht auf der Familientradition, sondern auf der Offenbarung Gottes. Aber hier ist einfach so, die haben im Umfeld, da kümmert sich keiner drum, die sind ja alleine. Deshalb entscheiden sie es für sich selbst. Hier, wie das normal in Israel der Fall ist, nimmt die ganze Familie ihren Anteil. Alle Nachbarn kommen. Wir merken ja auch dieses, alle Nachbarn kommen, alle freuen sich mit. Das ist etwas, was Lukas ja häufiger betont. Denkt an das Gleiche, zum Beispiel vom verlorenen Groschen. Nicht? Das heißt dann auch, die Frau findet ihn wieder und was, dann holt sie alle Nachbarinnen und die feiern zusammen und freuen sich. Wir müssen uns vorstellen, das gemeinsame Leben war in den normalen israelischen Dörfern viel, viel stärker, als wir uns das heute vorstellen, in einer isolierten Gesellschaft, in der jeder für sich selbst lebt. Da lebte man miteinander, man weinte genauso miteinander, wenn einer gestorben ist. Denk zum Beispiel an das Beispiel, wo die Tochter des Jairus geheilt wird. Da kommt er dahin und da ist alles überfüllt. Da muss er erstmal die Leute rausschmeißen, weil da sind so viele Leute, die drängen sich da bei ihm. Weil wenn jemand gestorben ist, hat man auch nicht so still und heim mit dem ruhig war man da, sondern hat miteinander geweint, miteinander getrauert, es waren alle daran beteiligt. Und so auch hier, mitgefreut, alle sind dabei, ha, ein Kind ist geboren und nicht nur irgendein Kind, sondern von der Familie, wo wir es gar nicht mehr erwartet hätten. Das geht doch gar nicht mehr in dem Alter. Und deshalb besondere Freude hier. Und sie loben Gott auch darüber, auch wenn sie scheinbar, wie wir wissen, den ganzen Hintergrund der Offenbarung, die Zacharias bekommen hat, noch gar nicht wissen. Denn hätte Zacharias alles erzählt, dann hätte er auch schon gesagt, dass der Johannes heißen soll. Das hat er scheinbar nicht getan. Vielleicht seiner Frau, das ja, denn die sagt ja, dass der Name nicht in Ordnung ist. Aber den Verwandten hat er es nicht erzählt, aus welchen Gründen auch immer, die wissen es nicht. Vielleicht war er sich selbst noch nicht ganz sicher, geht das jetzt gut, oder er wollte sich die Überraschung noch aufheben, oder was weiß ich. Jedenfalls hat er es noch nicht erzählt, und das kommt jetzt erst dann zutage. Also, sie wollen ihn Zacharias nennen, das kommt dann nicht. Die Mutter sagt nein, er soll Johannes heißen. Und hier merken wir wieder, jetzt gilt die Aussage der Frau nicht endgültig, sondern der Mann hatte zu bestimmen. Und wenn der Mann nicht zugänglich war, dann war normalerweise der Bruder oder Onkel oder der Cousin, der hatte dann zu bestimmen, wie verdient wird. Wir kennen das ja auch über die Schwagerehe, nennt sich das, glaube ich, nicht? Vikariatsehe oder sowas im Alten Testament. Das heißt, wenn jetzt meinetwegen, du bist gestorben und deine Frau hat noch kein Kind, dann sollte ja normalerweise der Bruder von dir, wenn es einen gab, der Frau ein Kind zeugen, und das galt dann als dein Kind. Die Genetik ist ja tatsächlich vieles ähnlich bei Geschwistern, ne? Aber hierhinter steht der Gedanke einfach, die Frau soll nicht alleine stehen, sie soll ein Kind haben, der soll auch versorgt werden, es soll ein Erbe da sein für das Land, Haus und so weiter von der Familie. Das ist eben dann, jetzt ja nicht unbedingt das Muss, aber das ist etwas, was die Bibel nahelegt. Liberatio heißt das. Ja. Nicht Vikariat, Liberatio, im Alten Testament. Und hier merken wir, ist so ein ähnlicher Gedanke auch, die männliche Verwandtschaft, die will bestimmen, wie der heißen soll. Und Elisabeth sagt was, aber das dringt gar nicht durch. Und deshalb müssen sie sich jetzt noch an den Zacharias wenden, reichen ihm eben dann das Täfelchen, und der gibt dann ja die Antwort, das Kind soll Johannes heißen. Und dann wurde der Mund geöffnet in dieser Situation, weil jetzt hat sich eigentlich alles erst erfüllt. Das, was der Engel ja vorher gesagt hat, er wird das Kind bekommen, schwanger werden, und dann das Kind soll Johannes heißen, und hier erfüllt es sich. Ich sehe es nicht als eine Aufhebung der Strafe, weil er jetzt gehorsam ist, das glaube ich nicht. Denn Gott wusste schon genau vorher, dass er gehorsam sein wird. Es steht auch gar nicht, dass er dagegen rebelliert hat, sondern ich denke, jetzt ist alles erfüllt, jetzt braucht es dieses Zeichen nicht mehr, jetzt hört das auch auf und er kann dann Gott wieder loben, und das tut er ja auch. Interessant auch, wie die Leute in der Bibel reagieren. Manchmal kommt uns das schon ganz gewöhnlich vor, aber wir merken, das sind Menschen, die von Gott durchdrungen sind. Manche andere, wenn die irgendein Krankenhaus begegnen würden, die würden jetzt erstmal richtig rummeckern. Ne? Warum hat Gott das gemacht und warum habe ich so lange nicht reden können? Statt sich zu freuen, dass sie wieder reden können, sind die auch auf Negative schaut. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Es gibt sehr viele in unserer Umgebung, die sehen immer, überall irgendwas Negatives. Und da merken wir hier, ein Mensch von Gott durchdrungen tut das gar nicht. Der macht sich nicht viel Gedanken, sondern er lobt Gott, dass er jetzt wieder reden kann, statt nur darüber zu schauen, was da schiefgegangen sein kann. Und dann steht auch, es kam Furcht über alle seine Nachbarn. Das ist das, was ich euch schon vorher gesagt habe. Da, wo nämlich Elisabeth der Engel begegnet, da ist diese Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor Gott, und die steht hier auch im Mittelpunkt. Diese Furcht, die hier genannt ist, meint nicht Angst, sondern es meint die Ehrfurcht. Hier siehst du etwas der Größe Gottes. Gott in Handlung, Gott in Aktion, so kommst du mit. Und dann hast du Ehrfurcht vor Gott. Dann kannst du über Gott nicht mehr diskutieren irgendwo auf der Straße und sagen, naja, gibt es ihn nicht, und ich brauche ihn nicht, und wenn er so ungerecht ist, glaube ich erst gar nicht an ihn. Plötzlich merken die Leute, wie winzig und klein ich bin gegen Gott, weil sie hier merken, andererseits, oh, da war das Wunder, der war stumm, ja, es gibt immer wieder Leute, die sind plötzlich stumm, aber jetzt ist plötzlich, zack, das Wunder, der redet einfach wieder, und dann verstehen sie auch nicht, wie die Frau das Kind bekommen konnte, deshalb sofort der Hinweis auf Gott. Und dann sehen wir auch, das spricht sich im ganzen Bergland herum. Ist ja klar, das ist eine kleine Sensation. Sensation, diese Heilung. Das ist immerhin ein Priester, jemand, der eine gewisse öffentliche Rolle spielt. Das passiert nicht so oft, dass eine Frau im fortgeschrittenen Alter das bekommt. Und genauso ähnlich läuft es heute auch. Nur, dass wir heute mehr mit öffentlichen Medien bestimmt werden. Aber die sind ja auch voll von Sensationsmeldungen. Ne? Und so war das hier auch. Da wurde das Alter herumgesprochen. Nicht unbedingt zum Lob Gottes, sondern auch einfach eine Sensation. Ne? Und wie wir es hörten, natürlich steht dann hier, wir haben sich dann gefragt, was wird aus dem Kind werden. Hier merken wir, scheinbar hat der Zacharias auch noch nicht alles gesagt. Immer nur Brückenweise, denn sonst würde sich diese Frage ja nicht so offensichtlich stellen, weil der Engel das ja zum Teil vorher gesagt hat. Aber hier stellt sich die Frage zurecht, weil sie denken sich, jemand, der so besonders geboren ist wie der Johannes, der muss auch von einem besonderen Auftrag von Gott haben. Und dann steht, und die Hand des Herrn war mit ihm. Jetzt ist die Frage, wer ist mit ihm? Ich würde es einmal so deuten, das ist Johannes gemeint. Aber wir lesen ja schon, Ja, wir können jetzt sagen, das könnte auch Zacharias sein, oder, aber ich denke, hier ist Johannes mit gemeint, weil es wurde ja vorher schon gesagt, dass im Mutterleib er schon vom Heiligen Geist geführt worden ist, und hier soll gesagt werden, er wächst auf unter der Leitung Gottes. Ja. Ich möchte auch noch den nächsten Abschnitt kurz besprechen, damit wir wenigstens mit dem ersten Kapitel heute Schluss machen. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unseren Vätern, Abraham, Vater Abraham, geschworen hat, uns zu geben. Dass wir erlöst und aus der Hand unserer Feinde, die ihm dienen, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten und seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die im Finstern und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs auf und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Also mehrere Dinge, wenn wir erstmal am Schluss wieder anfangen, dann merken wir, hier ist jetzt eine Kurzzusammenfassung der ganzen Jugend von Johannes. Nichts Besonderes ist auffällig, auch wird nicht erwähnt, welchen Beruf er gelernt hat oder so, sondern dass er schon von Anfang an, von Jugend an wusste, Gott wird ihn dafür bereit machen. Und Johannes ist schon weit vor seinem Auftrag in die Wüste gegangen. Bei Jesus wissen wir ja, dass der bis zu seinem Auftreten in Nazareth bei seiner Familie war. Bei Johannes war ja der Auftrag auch von er, wird in die Wüste sein wie ein Prophet. Nicht erst auftreten mit 30 Jahren wie Jesus, sondern schon scheinbar in jugendlichem Alter oder zumindest Jahre bevor er auftrat. Denn hier steht, er war in der Wüste, bevor er auftrat. Dann trat er auf und fing an zu predigen. Und er fing an zu predigen, bevor Jesus auftrat. Also das heißt, da muss jetzt eine Zwischenzeit sein, in dem Gott ihn vorbereitet hat und in dem Johannes sich auch irgendwie durch einen Ruf geschaffen hat als Einsiedlermönch. Und deshalb, hinterher strömen ja auch viele zu ihm, wahrscheinlich war in seiner Umgebung bekannt, da ist so ein Verrückter, der ist in der Wüste, wir lesen ja dann auch, der ist in hehrendem Mantel, der isst nur wilden Honig und Heuschrecken, und das wäre heute auch eine Sensation. Ich würde zu einer Talkshow eingeladen werden. Warum essen Sie nur Heuschrecken? Also, ne? Ja, würde vielleicht gar nicht kommen. Ne? Vielleicht gehen Sie ja mit dem Fernsehteam draußen in die Wüste, nicht? Ja, Kamerad, also erzählen Sie uns mal, Herr Johannes, was machen Sie da, nicht? Wieso machen Sie so etwas? Warum leben Sie hier so? Sind Sie ein Aussteiger? Sind Sie ein Ökofreak? Und so. Oder vielleicht würden die Umweltschützer kommen, nicht? Die armen Heuschrecken, warum werden die Heuschrecken hier gegessen, nicht? Ja, wer weiß. Also unsere Zeit ist ja auch verrückt, aber jedenfalls, die Leute damals werden aufmerksam geworden sein, und diesen Lebensstil hatte er vorher schon. Es wird ja auch vorher gesagt, er wird sein Leben lang nicht alkoholstarkes Getränk trinken. Das heißt, er lebt schon hier mit den langen Haaren, möglicherweise als Nazirier, langem Bart, ne, wildes Gewand, verheerendes Gewand, keine bunte Kleidung und dann eben mit seinen Heuschrecken im Honig und lebt da irgendwo in der Wüste. Und er tritt aber natürlich als Prediger auf, aber als besondere Person. Und das, was die Leute erlebt haben, ist, dass sie merken, das ist nicht nur irgendein Spinner, sondern sie haben von Anfang an gemerkt, ja von Kindheit an, dass der Heilige Geist auf ihm war. Und das lesen wir häufiger, dieses vom Heiligen Geist, auch bei Jesus. Sie merken, er predigt mit Vollmacht, nicht so wie die Pharisäer sprechen. Und da merken wir irgendwie, die Leute merken durch das Leben und Auftreten von Jesus und von Johannes, hier ist Gott in ihm wirksam, die spielen kein Theater. Was wir übrigens auch sagen können, dass er sicherlich nicht mit den Essenern zu tun hat. Manche Kommentare, insbesondere der 60er, 70er Jahre, die wollen Johannes gerne als ein Mönch der Essener sehen, also der Koranleute vom Toten Meer. Das ist er mit Sicherheit nicht, denn die haben sich anders gekleidet, die haben auch anders gegessen, die lebt auch in einer ganz anderen Gegend. Das ist also sehr unwahrscheinlich. Auch die Predigt hinterher, der Koranleute und die Predigt Johannes war unterschiedlich. Man hat einfach Verbindungen gesucht, das ist typisch für moderne Theologen, die wollen erstmal nicht glauben, was in der Bibel steht, sondern die wollen irgendeine Alternative dafür finden. Und eine wäre eben, jetzt kann man eine Verschwörungstheorie, da gibt es diesen geheimen Orden am Roten Meer, die ja diese Schriftrollen überliefert haben. Und die waren damals aufgetreten und bestimmt hat der Johannes von denen gehört, ist von denen ausgebildet worden. Ich habe das sogar in einem Buch gelesen, ein esoterisches Buch, da wurde dann darüber geschrieben, es gab einen geheimen unterirdischen Tempel und in dem sei eben Johannes ausgebildet worden von einer Geheimbruderschaft, die es bis heute geben würde, die ist geheim überall tummeln und dann insgeheim die Welt steuern und so. Und ich meine, es gibt verrückte Sachen, die Leute glauben, ne? Aber die stimmen natürlich nicht. Also Fantasien kann jeder haben. In einem anderen Buch habe ich gelesen, Johannes sei ein Außerirdischer gewesen. Ja, gibt es auch die Meinung. Aber auch da finden wir nicht. Ich meine, gewisse Anzeichen finden wir ja wirklich. Ne? Ich meine, gewisserweise ist er ja außerirdisch insofern, dass Gott ihn gezeugt hat. Ne? Also Gott bewirkt hat, dass er gezeugt worden ist und so. Und das ja, aber nicht von irgendeinem Planeten, auch nicht mit einem Raumschiff und sowas, ne? Sondern durch Gottes Willen auf die Erde gekommen. Aber jetzt sehen wir wieder Zacharias und das, was er sagt, ist hier Prophetie. Es hat ja gesagt, er sagt, weissagt. Es ist nicht seine Meinung, sondern hier spricht der Heilige Geist durch Zacharias und das, was ausgesagt wird, gibt uns gleichzeitig Auskunft über den künftigen Auftrag, den Johannes haben wird. Und das beginnt jetzt in dem Vers 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihn Erlösung bereitet. Hier merken wir, Zacharias sieht viel stärker die Erfüllung des Alten Testaments. Nämlich, dass im Alten Testament der Messias, der Befreier Israels, vorhergesagt wird. Und hier sagt der Heilige Geist, das ist derjenige. Es geht aber noch mehr, es geht nämlich hier um Erlösung. Zwar scheint es so, dass bei der Offenbarung des Zacharias stärker die Erlösung von den irdischen Feinden im Mittelpunkt steht. Das wird ja weiter unten erwähnt. Nicht? Also Errettung von allen seinen Feinden, die aus der Hand, alle, die uns hassen. Aber das ist das nicht nur, sondern er spricht ja auch von der Vergebung der Sünden, nämlich der 77. Und hier taucht das erste Mal auf, die Vergebung der Sünden. Das heißt, dass die Aufgabe Johannes mit der Vergebung der Sünden zu tun hat. Aber wir müssen aufpassen. Obwohl, wir kommen gleich dahin. Vielleicht überspringe ich das jetzt nicht erst. Wir kommen gleich zur Vergebung der Sünden. Also, er hat das Volk besucht. Also, er sagt jetzt, Gott ist gegenwärtig durch dieses Kind. Das meint der Besuch, um die Erlösung zu bereiten. Er hat aufgerichtet ein Horn des Heils. Horn ist im Alten Testament ein Symbol für Stärke, für Herrschaft. Wir merken ja, Hörner würden häufig mit dem Horn des Altars, nicht? Also auch das, den man ja anfassen konnte, um Sicherheit zu bekommen. Es gibt die Hörner, in die man Salböl hineingefüllt hatte. Horn war ein Teil von Stärke, von Macht, von Herrschaft, sollte das ausdrücken. Und deshalb hier auch aufgerichtet ein Horn des Heils. Jetzt ist die Fülle des Heils da, oder der Anfang der Fülle des Heils. Nicht durch Johannes, das dürfen wir nicht verwechseln, sondern durch Johannes beginnt das und es endet natürlich weil Johannes ja nur derjenige, der das vorbereitet. Aber der es vorbereitet, hat ja mit daran Anteil, was passiert. Hier ist ja auch Gottes Handeln, nicht dass er es Johannes genannt. Also aus dem Haus und seines Knechtes David. Wie er verheißen hat durch den Bund seiner heiligen Propheten, die von Alters her gewesen waren. Die Prophetie aus dem Alten Testament, die finden wir an verschiedenen Stellen. Wir finden das in Jesaja, Jeremia, Psalm und so weiter. Vielleicht sind bei euch in der Bibel auch Parallelstellen genannt. Wir könnten beispielsweise einmal aufschlagen Jesaja 9, Vers 5 und 6 als ein Beispiel. Jesaja 9, Verse 5 und 6. Ja, also hier sehen wir, das ist ein der Verse, die wir hier erfüllen, wo er so gesagt hat, das ist die Vorhersage der Propheten, die hier angesprochen wird. Ne? Also die in Vers 70. Also verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass eben aus dem Haus David, wo man kommen wird, der herrschen wird und der in Israel befreien wird. Und da gibt es auch noch andere Stellen im Alten Testament, die das vorhersagen, aber das ist eine davon. Dann Errettung von unseren Feinden. Mit diesen Feinden ist ja so eine doppeldeutige Sache. In dem Psalm finden wir ganz häufig den Hinweis auf die Errettung von Feinden Israels körperlich, ganz anschauliche Feinde. Häufig ist aber mit Feinden, und insbesondere im Neuen Testament, Feinden ist der Teufel gemeint. Das scheint hier aber hier an dieser Stelle nur im Hintergrund zu stehen, weil hier wird ja als nächstes gesagt, alle, die uns hassen. Wobei hassen sind jetzt die Gottesfeinde gemeint, weil Israel steht an der Stelle Gottes. Die, die Israel hassen, hassen auch Gott. Wir finden das ja im Alten Testament häufiger, das verbunden wird eben, wer Israel antasten wird, der wendet sich auch gegen Gott. Und das Ähnliche steht hier jetzt hinter. Also der Feind Israels ist auch gleichzeitig der Feind Gottes. Und hinter allen Aktivitäten feindlicher Völker aus der Umgebung steht letztendlich natürlich der Teufel, der Israel zerstören wollte und der heute die Gemeinde zerstören will. Wie lesen wir? Der Teufel läuft umher wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann. Das ist so, ne? Das ist, oder wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus im Epheser Kapitel 6, sondern gegen geistliche Mächte und Kräfte der Finsternis. Und genau das ist damit gemeint. Eigentlich verbirgt sich hinter den äußeren Auseinandersetzungen, den menschlichen, die menschliche Situation hat, häufig der Teufel, der diese Menschen benutzt. Das heißt ja nicht, dass die alle okkult besessen sein müssen, aber dass eben ein Mensch, der nicht auf Gott hört, sich willentlich oder unwillentlich auch vom Teufel gebrauchen lässt. Einfach weil sein Denken davon bestimmt ist, von den Maßstäben des Teufels. Und entweder sind wir auf der Seite Gottes, das heißt, wir akzeptieren seine Ordnung und Gebote, oder wir sind es nicht. Es gibt in der Bibel nicht diesen vollkommen neutralen Zwischenraum, wo man sagen kann, ja, ich schwebe jetzt halt dazwischen. Ich bin nicht ganz bei Gott, nicht ganz beim Teufel, geht nicht. Und deshalb wird das hier mit genannt. Also Feinde Israels, Feinde Gottes, Gott wendet sich dagegen und wird sie davon befreien und aus der Hand aller der, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund. Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern, könnten wir sagen, ja, warum sind die Väter? Die sind doch tot. Ja, Barmherzigkeit, hier wird hier die Kontinuität gesehen. Israel ist nicht nur die heute lebenden Menschen, hier ist nicht der Individualismus, sondern die haben leiden müssen und jetzt erfüllt Gott das, was er ihnen versprochen hat. Das heißt, das Leiden hat sich gelohnt, das Warten hat sich gelohnt. Jetzt steht Gott dazu. Das ist das, was im Mittelpunkt gestellt werden soll. Und natürlich Gedenken an seinen Bund, sondern Gott vergisst nicht den Bund, den er geschlossen hat. Selbst wenn ihr untreu ist, Gott ist treu. Er steht auch noch nach Jahren oder Jahrhunderten dazu, dass er gesagt hat, das ist mein Volk und ich will sich meinem Volk zuwenden. Übrigens, diese Zuwendung, die wir hier sehen, der Aufrichtung des Horns des Heils aus dem Haus des Knechts Davids, das ist ja nie irgendein Herrscher, der da kommen soll. Sondern im Alten Testament wird ja deutlich gesagt, das ist der Herrscher der Endzeit. Das ist der Herrscher, mit dem endgültig die Herrschaft Gottes auf der Erde aufgerichtet wird. Und hier merken wir schon ein Problem. Denn Jesus hat das ja bei seinem ersten Kommen noch nicht getan. Hier ist wieder diese zeitliche Lücke, die die Propheten manchmal im Alten Testament nicht gesehen haben und die hier auch nicht deutlich zum Ausdruck kommt. Zwar beginnt die Herrschaft Jesu, Jesus sagt das ja auch später, zum Beispiel das Gleichnis mit dem Samen und mit dem Senfkorn. Da sagt er, jetzt beginnt das Reich Gottes. Tatsächlich, die Herrschaft beginnt jetzt schon. Aber in der Fülle wird sie eben erst da sein, wenn Jesus leibhaftig auf die Erde wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Insofern ist die Antwort richtig, nur es braucht eine Zeit lang, bis dieses Reich Gottes so stark wächst, dass es eben die ganze Erde mit bestimmt. Und das tut es nicht automatisch, sondern durch den übernatürlichen Eingriff Gottes. An dem Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, zu geben. Was hat er Abraham geschworen? 1. Mose 22, Vers 15 bis 18. 1. Mose 22, Vers 15 bis 18. Ja, also hier ist eben der Segen, das Versprechen Gottes an Abraham, was sich ausdrückt durch das Land, die Landsegnung und die Segnung der zahlreichen Nachkommen. Das wird hier sozusagen übernommen, da wird angeknüpft dabei, das ist der Eid, den Gott Abraham gegeben hat, wo er das geschworen hat, da sagt er, jetzt wird das vollkommen erfüllt, stufenweise war das schon vorher gewesen, aber jetzt wird es erfüllt, Gott stellt sich zu Abraham und dann lesen wir im Hebräerbrief, weil er geglaubt hat. Also hier wird das Reich des Glaubens aufgerichtet, deshalb betont Paulus ja zum Beispiel auch im Römerbrief, da sagt er, wir sind Kinder Abrahams, nach dem Herzen, also nicht nach dem Fleisch, denn er sagt ja, ihr habt eben das steinerne Herz, ihr seid nach dem Fleisch Kinder Abrahams, aber wir sind nach dem Geist Kinder Abrahams. Deshalb wird gesagt, wir sind eingepfropft in das Volk Israel, weil wir dazugehören. Und da merken wir, dieser ganze Grundgedanke, der taucht immer wieder im Neuen Testament auf und manchmal als nicht jüdisch Hintergrund, kommt das leicht hinunter, vergessen wir das leicht. Eben das im Neuen Testament ganz häufig, Paulus, ich sage, habe heute Morgen gesagt, Galaterbrief, Römerbrief, weist er darauf hin, hier finden wir es bei Lukas, dass da gesagt wird, die Geschichte mit den Heiden, mit uns als Heidenchristen, die hat nicht plötzlich angefangen, weil die Juden versagt haben, sondern die war schon in der Segnung Abrahams mit enthalten. Gott hat schon bei Abraham mitgeplant, dass er, da steht ja auch, durch dich werde ich segnen alle Völker. Das war ja durch Israel noch gar nicht passiert. Das ist erst die Erfüllung durch Jesus, durch den nämlich alle Völker die Möglichkeit haben, sich an Gott zu wenden, umzukehren und zu glauben. Wir haben ja auch vorher schon gesehen, Gott sendet sich denen zu, die ihn fürchten. Eben nicht nur Israel, sondern alle, die ihn fürchten. Das ist dann, was dahinter steht. Dass wir erlöst werden aus der Feind unserer Hand und ihm dienen ohne Furcht. Indem sie es ohne Furcht heißt, das ist jetzt mit Angst gemeint. Das ist jetzt nicht die Ehrfurcht, sondern hier ist mit gemeint, wir brauchen keine Angst zu haben, weil wir wissen, Gott liebt uns. Und deshalb können wir ihm dienen. In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Hier mit diesem Heiligkeit und Gerechtigkeit, das sind eben die Ideale jüdischen geistlichen Lebens. Die tauchen auch im Lukas-Evangelium häufiger auf. Heiligkeit meint Ausgesondertheit von Gott. Gerechtigkeit meint hier nicht Sündlosigkeit, ich habe es auch schon erwähnt, sondern in Einklang zu leben mit den Ordnungen Gottes. Das ist das Ideal, was sie erstreben. Da sagen sie, das ist jetzt möglich, wenn Gott auf der Erde herrschen wird. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Zwei Sachen sind besonders. Hier wird gesagt, Johannes ist Prophet und eigentlich waren damals die Juden davon überzeugt, es gibt keinen neuen Propheten mehr seit Maleachi. Das ist vorbei. Aber sie wussten in der letzten Zeit, bevor Gott sich offenbaren wird, da wird er noch einen Propheten senden und manche dachten, das sei der Elia, der wiederkommen wird. Und deshalb wird ja auch Elia mit Johannes verglichen. Wir merken, eigentlich ist Johannes hier noch ein letzter Vertreter des Alten Testaments. Denn diese einzelnen Propheten, die auftreten, in der Wüste zu predigen, das sind nicht nur Neutestamentlich. Im Neuen Testament findet die Gemeinde als Träger, den Prediger, den Lehrer, auch den Propheten. Aber da ist der Prophet eingebunden in der Gemeinde, also der eingeordnet. Hier diese einzelnen Propheten gestalten, das ist typisch alttestamentlich noch. Deshalb ja auch was mit dem Bad, mit dem kein Wein trinken, mit der Wüste leben. Das ist typisch für die Propheten des Alten Testaments. Und hier merken wir, gibt es die Stafettenübergabe sozusagen. Das Alte Testament bereitet in letzter Konsequenz das Kommen des Messias vor. Und so wird hier auch die ganz erstaunlichen Worte werden hier gesagt, du wirst vorhergehen vor dem Angesicht des Herrn. Herr ist hiermit die Bezeichnung eben Adonai, also aus dem Hebräischen, hier Kyrios, das ist die griechische Entsprechung dafür, die wurde ausschließlich gebraucht von den gläubigen Juden für Gott. Also der Herr ist hier Gott. Hier wird gesagt, du wirst vor dem Angesicht Gottes hergehen und wirst ihm einen Weg bereiten. Also hier steckt schon in der Prophetie damit drin, es wird jemand nach Johannes kommen, für den er vorbereiten wirkt, und der ist Gott selbst. Also eigentlich hätte man hier genau darauf geachtet, hätte man sagen können, schon damals bei dieser Prophetie hätte man erkennen können, Jesus ist Gott. Wir merken ja auch in der Bibel, wird nirgends erzählt, ist das von Trinität. Das Wort kommt in der Bibel nicht vor, aber indirekt kommt es vor. So an diesen Stellen wie hier. Denn wir merken ja später, Johannes tut das ja genau, er sagt, der ist das, auf den wir erwartet, weist auf Jesus hin. Und hier steht, das ist der Kyrios, das ist der Herr, das ist Gott, der da kommen wird. Und dann steht er eben weiter, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihm zuteil wird, durch die Vergebung ihrer Sünden. Und jetzt merken wir, Vergebung der Sünden ist nicht das, was Johannes bewirken kann, sondern das ist das, was eben Gott bewirkt. Er bereitet Gott vor und wenn Gott kommt, der wird dann die Beseitigung der Sünden bewirken. Da merken wir auch ganz deutlich, Johannes hat nämlich seine Predigt zur Buße gepredigt, das merken wir ja später noch, lesen wir. Er hat nicht gepredigt zur Vergebung der Sünde, denn das konnte er ja gar nicht. Wir merken, Vergebung der Sünde taucht erst bei Jesus auf. Sehr früh, ich glaube das erste Mal in Lukas Evangelium, wir werden das später noch behandeln, taucht es meines Wissens da auf, wo er den Namen, der durchs Dach kommt, die Sünden vergeben. Das hat ein sehr ganz heller Aufruhr, weil jeder weiß, Sündenvergebung kann nur Gott. Und so merken wir hier, das sehen wir auch, das kann nicht Johannes tun. Deshalb wird das nicht Johannes zugesagt, sondern es wird dem zugesagt, der von Johannes angekündigt und vorbereitet wird. Ja, also Vergebung der Sünden. Und das, was wir auch dadurch sehen, ist, hier wird schon dem Zacharias klar, das, was jetzt durch Gott gewirkt wird, ist Vergebung der Sünden endgültig. Bis dahin war ja bei den Juden das Schuldproblem noch nicht gelöst. Denn all die Schafe, die in die Wüste geschickt wurden, alle Opfer, die gebracht worden sind, sind ja, wie wir im Hebräerbrief lesen, nur ein Schattenabbild des einmaligen Opfers Jesu. Das wird ja auch ganz deutlich, wenn wir uns vor Augen malen, Opfer soll ein Äquivalent bieten, also eine etwa gleich große Bezahlung bieten für die Menge der Schuld. Und jetzt können wir ja sagen, kann ich einen Mord dadurch vergeben bekommen, dass ich einen Schaf töte? Nein, das geht gar nicht. Das ist ja gar nicht gleichwertig. Und hier ist gleichwertig nur Gott selbst, weil Gott selbst ist unbezahlbar, unwegbar, unmessbar, genauso wie die Menge der Sünden, die wir als Menschen aufgehäuft haben, unmessbar ist. Und deshalb muss es hier ein Opfer zur Vergebung geben, was etwa gleichwertig ist. Also ich meine, auch im Strafrecht ging man früher davon aus, dass Strafe und Vergehen ungefähr im Gleichgewicht miteinander stehen mussten. Natürlich. Aber es gibt nichts anderes, was man hätte geben können. Also deshalb wird ja auch gesagt, selbst wenn deine Sünde blutrot ist, wie also so rot ist wie das Blut, selbst wenn es noch so schlimm ist, es ist vergeben durch Jesus, weil es eben viel wertvoller ist als alles, was ich auf der Erde habe. Aber das sind eben alle Schafe der Welt, würden nicht dafür reichen. Die wären bezahlbar, züchtbar, machbar vom Menschen. Letztendlich würde der Mensch sie selbst vergeben, weil er kann sie züchten, er kann sie opfern, er kann sie töten. Und wie gesagt, das ist alles nicht möglich, sondern hier muss von außen Bezahlung kommen. Und das ist eben Gott selbst, der das bewirkt. Und also dann um die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes willen, was hier auch deutlich ist, Gott ist eben nicht der Gott, der die Sünde aufrechnet, sondern er ist barmherzig. Weil die Juden schon wussten, wenn wir für unsere Sünde zur Verantwortung gezogen werden würden, wir könnten gar nicht dafür bezahlen. Wir müssten verurteilt werden. Deshalb appellieren sie hier auch an die Barmherzigkeit Gottes. Durch die uns besucht hat auf dem Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die im Finsternis und im Todesschatten sitzen. Hier ist ein Bild genommen aus dem Alten Testament, insbesondere der Todesschatten ist ja überhaupt schon in den Psalmen zu finden. Ne? Todesschatten meint die Strafe der Sünde, die wir ja in Genesis lesen. Der Mensch ist zur Sünde, zum Tode verurteilt aufgrund des Sündenfalls. Und seitdem sitzt er in den Todesschatten. Todesschatten meint ja übertragen, unser ganzes Leben ist überschattet von der Androhung des Todes. Und tatsächlich ist es so, es gibt im Leben nichts, was sicher ist, außer dass du mal sterben musst. Und das ist eben von Gott so festgelegt aufgrund der Sünde unseres Lebens. Und das ist der Schatten. Und das, was uns auch auffällt, wenn wir das lesen, dann merken wir, die Begrifflichkeit ist ja ganz ähnlich wie in Johannes 1. Ne? Da lesen wir, und das Licht kam in die Finsternis, und die Finsternis wollte es nicht. Das ist genau dasselbe Licht wie hier, derselbe Hinweis wie hier. Die im Finstern sitzen, warum sitzen die Menschen denn im Finstern? Versuchen wir das Bild uns mal vor Augen zu malen. Was meint das denn? Es scheint doch die Sonne. Auch die Leute, die ungläubig sind heute, die sind in der Sonne spazieren gegangen, ja, wo ist denn da die Finsternis? Genau. Und wie ist das gemeint? Also wie ist das gemeint, wenn jetzt das Licht kommt in die Finsternis, wie wir es hier sehen? Was meint das nun geistlich übertragen? Das ist eine Sache. Die Sünde versuchen die Leute zu übertuschen. Und jetzt kommt plötzlich das Licht des Evangeliums und dann wird die Sünde ganz deutlich. Wir merken das auch Leute, die meinen, sie leben ganz gut. Und dann lesen sie in der Bibel plötzlich wie ein Spiegel vor Augen, wie ein Licht, das angezündet wird, merken sie, wie sündig sie noch sind. Das ist eine Sache, die das Licht bewirkt. Und das ist dieses Übertragen, die Menschen wollen gerne im Dunkeln bleiben, deshalb wollen sie das Licht nicht haben, weil dann merken sie, wie schlecht sie sind. Ich fühle mich ganz gut und angesichts des Lichtes merke ich, wie schlecht ich bin. Und kein Mensch will sich sagen, wie schlecht er ist. Also will er das Licht über mich haben, was natürlich dumm ist. Weil an sich, wir sind ja noch genauso schmutzig, genauso dreckig, genauso unmoralisch, nur merken wir es nicht, wenn wir nicht im Leben sind. Deshalb, Jesus kommt und in Jesus wird erst der wahre Zustand der Welt vollkommen deutlich und vollkommen offensichtlich. Das ist das, was hier uns vor Augen geführt werden soll. Eben der Aufgang aus der Höhe, meint hier nicht einfach oben, sondern Höhe meint ja die höheren Sphären, das heißt der Himmel, die Herrschaft Gottes. Aus der Herrschaft Gottes, aus der Welt Gottes kommt etwas von dem Licht hier in die Welt, die sonst dunkel ist. Dunkel meint natürlich auch noch mehr, meint zum Beispiel auch intellektuellen Bereich. Nämlich das, was wir über Gott wissen. Ich habe schon gesagt, niemand kennt den Vater außer dem Sohn. Auch hier wird Licht gebracht. Und zwar das Licht, was zum Beispiel die Aufklärung nennt, das Licht des Verstandes. Hier ist es die Licht des Erkenntnis Gottes der realen Wirklichkeit. Wir können Gott nur erkennen durch Jesus. Insofern wird auch Licht gebracht, nicht nur Erkenntnis unserer Sünde, sondern auch die Erkenntnis Gottes. Bekommen wir nur durch Jesus Christus. Sonst wüssten wir nicht, wer er ist. Wir wüssten, er ist Schöpfer, wir wüssten, er ist Richter, aber wir wüssten nicht, dass er liebender Vater, dass er der unser Erlöser ist, dass er der ist, der für uns stirbt. Das wissen wir erst durch Jesus Christus. Vorher sind also nur Vorschatten, die darauf hindeuten. Also auch wir, die im Finstern des Todesschatten sitzen. Um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Und hier Frieden ist eben eigentlich Irene. Daher kommt der deutsche Name Irene. Der Irene heißt eigentlich die, also Friede. Ne? Das ist der Name Friede. Das ist übertragen. Die sprachen hier ja nicht damals nicht Griechisch. Was hier denn übersetzt? Hier hat denn Zacharias das gesagt hat, das Wort Shalom benutzt. Und Shalom ist wieder nach dem Alten Testament der Gruß, mit dem sich die Juden begrüßt haben damals und heute auch noch. Und Shalom meint den umfassenden Frieden Gottes. Das heißt, eigentlich den eschatologisch-endzeitlichen Frieden, der damit gemeint ist. Der kommt dadurch, dass Jesus jetzt kommt. Nämlich, das ist der Friede, den ich im Herzen habe, wo ich merke, ich bin ausgesöhnt mit Gott. Das ist der Friede, der hier angekündigt wird, nämlich die im Todesschatten sitzen, deren Füße wird auf den Weg des Friedens gelenkt. Weg des Friedens heißt nicht, dass sie sich nicht mit ihren Nachbarn streiten, sondern das heißt jetzt, Friede mit Gott. Ihre Füße werden darauf gelenkt, dass sie in Einheit mit Gott kommen, dass da Harmonie entsteht. Übrigens, das müssen wir auch im Hintergrund haben bei dem Gruß der Engel. Da tun wir uns auch mit Friede mit dir. Ne? Kennen wir heute gar nicht. Heute sagt man das nicht zueinander. Das ist wieder der Grund. Shalom. Mit dir soll der Friede Gottes sein, der all deine Bedürfnisse umfasst. Die Gegenwart Gottes ist das, was ich dir wünsche. Ja. Und damit kommen wir eigentlich zum Ende. Und dann können wir die restliche Zeit noch nutzen für unsere Wortstudie. Oder sind da jetzt noch Fragen gerade zu diesem Text? Ja. Ja, genau. Aber da, wenn ich das kurz sage, bevor wir dann zum nächsten kommen, da spielt die